Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, die Reden Jesu im Neuen Testament werden meistens eingeleitet mit Wendungen wie er sprach, er antwortete, er lehrte und so weiter. An 4 Stellen im Neuen Testament wird im Griechischen aber das Verb krazein verwendet, was rufen, schreien bedeutet. Und jede dieser Stellen, wo rufen, schreien steht, sagt etwas Entscheidendes über Jesus aus. 3 von diesen Stellen finden wir im Johannesevangelium. In Johannes 7, Vers 28 ruft Jesus in die Debatte darüber, ob er der Messias sei, hinein, dass er von Gott gesandt ist und Gott wirklich kennt. In Johannes 7, Vers 37 bezeichnet Jesus sich selbst als Quelle lebendigen Wassers. Und damit facht er die Diskussion über sein Wesen weiter an. Den 3. Ausruf Jesu aus dem Johannesevangelium wollen wir gleich gemeinsam betrachten. Und die 4. Stelle, wo krazein auf Jesus bezogen wird, ist in Matthäus Kapitel 27, Vers 50. Jesus schrie noch einmal mit lauter Stimme und verschied. Und wieder ist es Johannes, der die Worte übermittelt, die Jesus geschrien hat, nämlich: Es ist vollbracht. Und er neigte sein Haupt und verschied. Mit einem letzten Schrei also bestätigt Jesus die Vollendung des Messiaswerkes. Auch die 3. Stelle, in der das Johannesevangelium vom Rufen Jesu spricht, handelt ganz zentral von Jesu Auftrag und Sendung. Wir wollen gemeinsam hören auf die Verse 44 bis 50 aus Johannes 12. Jesus aber rief: Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wenn jemand meine Worte hört und sie nicht bewahrt, dann richte nicht ich ihn. Denn ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern die Welt zu retten. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich gesprochen habe, das wird ihn richten am jüngsten Tag. Denn ich habe nicht von mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Auftrag ewiges Leben heißt. Was ich also sage, sage ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Und Jesus, nun bitte ich dich, dass wir es so hören können, wie du es gemeint hast. Amen. Liebe Gemeinde, im 12. Kapitel des Johannesevangeliums läuft alles darauf zu, dass Jesus der von Gott gesandte Messias ist. Das beginnt mit der Salbung Jesu in Bethanien, in den ersten Versen. Gesalbt wurden in Israel damals Könige und Priester. Messias aber heißt wörtlich Gesalbter. Und indem Maria diese Salbung an ihm vollzieht, erfüllt sich sein Name. folgt Jesu Einzug in Jerusalem unter dem Jubel des Königspsalms 118: Hosanna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und mit dem Hinweis auf die Messias-Prophetie des Sachaja: Dein König kommt auf dem Füllen einer Eselin. Dann kommen Griechen zu Jesus, Symbol für die Völkerwelt. So erfüllt sich die Gottesknechtsverheißung aus Jesaja 49. Zum Licht für die Nationen werde ich dich machen, damit mein Heil bis an die Enden der Erde reicht. Indem Jesus dann über sein Sterben spricht, klingt Jesaja 53, das Lied vom leidenden Gottesknecht, an. Daraufhin ergeht die Stimme Gottes als Bestätigung der Sendung Jesu. Es folgt ein letzter Aufruf Jesu an das Volk, sich von der Finsternis zum Licht zu wenden. Ein Anklang an Jesaja 9: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und schließlich eine theologische Einordnung der Situation durch Johannes unter Rückbezug auf Jesaja 6 und Jesaja 53. In Johannes 12 verdichtet sich für Jesus also seine Sendung als Gottes Gesalbter. Und vor dem Hintergrund dieser Bestätigung beginnt der Leidensweg Jesu in Johannes 13 dann mit der zweimaligen Betonung, dass Jesus wusste, dass er in seinem Vater geborgen war. Jesus geht mit dem Frieden der vollen Gewissheit der Gegenwart Gottes den Weg zum Kreuz. Unmittelbar vor Beginn seiner Passion steht nun, ohne genaue zeitliche Zuordnung, unser Text. Wenn wir einmal für einen Moment den Filter unserer kirchlichen Sozialisation ablegen, dann werden wir merken, wie ungeheuerlich dieser Text eigentlich ist. Stellen Sie sich vor, jemand würde vor dem Rathaus losbrüllen: Wer mich sieht, sieht Gott. Wer an mich glaubt, glaubt an Gott. Ich bin das Licht, hört auf mich, damit ihr gerettet werdet. Wir würden nicht denken, dass er das Licht ist, sondern dass bei ihm eine Sicherung durchgebrannt ist. Wenn wir diesen Text aus Johannes 12 nicht für frei erfunden halten, dann gibt es eigentlich nur drei Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder Jesus ist ein armer Irrer, oder er ist ein gefährlicher Verführer, oder er sagt die Wahrheit. Eines aber können wir sicher nicht tun: den Anspruch Jesu ausklammern und ihn einfach nur für einen der großen Lehrer der Menschheit halten. Wer sich so in seiner Selbstwahrnehmung irrt, ist kein großer Lehrer. Ich möchte den Text mit Ihnen aus zwei Perspektiven betrachten. Das sind zum einen die drei Selbstaussagen Jesu über sein Wesen, seinen Wandel und sein Werk, und dann drei mögliche Reaktionen der Menschen, die Jesus hier nennt, im Sehen, Hören und Glauben. Das erste, das Wesen Jesu. Jesus behauptet, er bilde eine unauflösliche Einheit mit Gott. Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Jesus sieht sich nicht nur gesandt wie irgendein Bote von irgendeinem Auftraggeber. Er sagt nichts anderes als: Du kannst mir so vertrauen, wie du Gott vertraust. Und wenn du mir vertraust, vertraust du Gott. Und er antwortet wenig später noch einmal auf die Bitte des Philippus, Herr, zeig uns den Vater, mit den Worten, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Diese Identifikation Jesu mit dem Vater durchzieht das ganze Johannesevangelium. Und darin unterscheidet Jesus sich von allen alttestamentlichen Propheten und schließlich auch und gerade von Johannes dem Täufer, der klar sagt, ich bin nicht der Christus. Es stellt sich natürlich die Frage, wie glaubwürdig diese Selbstaussage Jesu ist, im Gegensatz zu anderen Marktschreiern, selbsternannten Propheten oder Religionsführern. Wer die Evangelien aufmerksam und offen liest, der muss sich irgendwann fragen, was würde ich von Gottes Wesen eigentlich anderes erwarten, als das, was in Jesus zu sehen ist? In der Art, wie Jesus Menschen begegnet, in dem Nebeneinander von messerscharfer Wahrheit und ausgebreiteten Liebesarmen, in dem unbestechlichen Anspruch einerseits und der barmherzigen Zuwendung, in der Darstellung seines Wesens und seines Charakters ist eine Person zu sehen, die alles übersteigt, was an menschlichen Vorbildern möglich und denkbar ist und je gelebt hat. Das zweite, der Wandel Jesu, schließt sich nahtlos daran an. Jesus behauptet, als Licht in die Finsternis gekommen und Träger des Wortes Gottes zu sein. Das biblische Urteil über diese Welt ist eindeutig. Finsternis. Damit ist nicht gemeint, dass es nichts Schönes gäbe. Dinge, die wir genießen und über die wir uns von Herzen freuen und dankbar sein können. Aber hinter all dem droht das Dunkel von Leid, Tod und Schuld. Das Böse und Dunkle in anderen zu erkennen, fällt uns leicht. Wie rasch zerreißen wir uns das Maul über Christian Wulff oder Peer Steinbrück. Was aber ist mit meinem Geiz, meiner Kleinkrämerei? Vor Gott ist Finsternis nicht teilbar in gute und schlechte Finsternis, akzeptable und verwerfliche. Es ist ein und derselbe Satan, der hinter den Gräueltaten in Syrien steht, wie hinter meinen eigenen Lieblingssünden. Und hinter der Maske der Verlockung ist der Atem der Verwesung zu riechen. Wir müssen nur nah genug rankommen. Wenn wir Jesu Wandel sehen, so sehen wir keinerlei Kompromisse mit dem Bösen, mit der Finsternis. Da ist völlige Übereinstimmung zwischen seinem Reden und Tun. Wir sehen eine Person, von deren Licht wir uns angezogen fühlen und in deren Gegenwart uns zugleich doch unwohl wird, weil wir unsere eigene Finsternis ungeschminkt erkennen. Das dritte, das Werk Jesu. Jesus beschreibt seinen Auftrag mit dem einfachen Satz, ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern die Welt zu retten. Und er ergänzt, dass Gottes Auftrag ewiges Leben heißt. Wer meint, dass mit dieser Welt, so wie sie ist, und mit seinem Leben und Tun, so wie es ist, alles in Ordnung ist und er keiner Rettung bedarf, dem zwingt Jesus keine andere Sicht auf. Die Bibel aber sieht diese diese Welt und jeden Einzelnen als absolut rettungs- und erlösungsbedürftig an. Und je mehr wir uns mit der Bibel befassen, umso deutlicher wird dies uns für unser eigenes Leben werden. Die Kluft zwischen Gottes gutem Willen und unserem Alltag ist einfach zu groß, als dass wir sie selbst überwinden könnten. Weil dies Gottes Sicht der Dinge ist, darum handelt Gott und wird Mensch. Jesus lebt uns Gottes Willen vor. Er lässt ewiges Leben in Gottes Auftrag schon zeichenhaft sichtbar werden. In der Unmittelbarkeit seiner Beziehung zum Vater. In den befreienden Worten, die er Menschen zuspricht. Und in den Werken, die er vollbringt und von denen er sagt, glaubt wenigstens den Werken, damit ihr erkennt und wisst, dass in mir der Vater ist und ich im Vater bin. Jesus erfüllt den Willen des Vaters und ehrt ihn damit. Und auf seinen Gehorsam im Leben und im Sterben folgt die Auferstehung und öffnet uns den Weg zum Vater. So vollbringt er die Rettung der Welt und jedes Einzelnen, wie er es mit seinem letzten Atemzug am Kreuz herausschreit. Jesus hat sein Werk vollendet und das ewige Leben gebracht. Es liegt nun an uns, wie wir damit umgehen. Und damit komme ich zu der zweiten Perspektive auf diese Worte Jesu, nämlich auf die Reaktionen der Menschen. Das erste, das Sehen. Wenn Jesus hier vom Sehen spricht, so beinhaltet das Wort ein Betrachten. Betrachten aber erfordert Innehalten. Es geht nicht darum, im Vorbeieilen oder im Augenwinkel grobe Umrisse wahrzunehmen. Es geht um ein tiefes Kennenlernen Jesu und damit des Vaters. Die orthodoxen Kirchen haben dies in ihrer für uns befremdlichen Tradition der Ikonen umgesetzt. Richtig verstanden wollen sie darin nicht Gott abbilden, sondern Eigenschaften Gottes darstellen und verdeutlichen. Nicht losgelöst vom Wort, sondern als Auslegung und Veranschaulichung des Wortes. Daher spielt für sie das ruhige Betrachten der Ikonen eine große Rolle. Als evangelische Christen ziehen wir in der Regel die Betrachtung des Wortes vor, um darin Jesus zu sehen. Denn er will sich uns in seinem Wort zu erkennen geben. Aber auch dafür gilt, Jesus ist kein Freund von Speed-Dating. Wer ihn kennenlernen möchte, muss Zeit mitbringen. Zeit zum betenden Betrachten seines Bildes im Wort. Das zweite, das Hören. Jesus unterstreicht mehrfach, dass seine Rede, sein Wort, Wort Gottes an die Menschheit ist. Er wirbt darum, dass wir es hören. Aber es reicht nicht einfach, es zu hören, sondern es geht darum, wie er es hier sagt, es zu bewahren. Oder mit anderer Übersetzung, es zu befolgen. In unserer Zeit der Geräuschinflation werden wir von allen Seiten und zu allen Zeiten beschallt. Wenn Jesus möchte, dass wir hören, so meint das im biblischen Sinne immer auch zuhören. Das braucht Rückzug, Innehalten. Stille. So wie das Lukas-Evangelium es von den Schwestern Maria und Martha erzählt. Maria setzt sich Jesus zu Füßen und hört ihm zu. Hören bedeutet im biblischen Sinne aber immer auch gehorchen. Ein Hören, das nicht zum Handeln führt, ist nutzlos und gefährlich. Gefährlich deshalb, weil Jesus hier sagt, dass sein Wort uns am Ende der Zeit richten wird. Sein Wort ist der Maßstab, nach dem entweder wir uns richten oder wir gerichtet werden. Ob uns dies passt oder nicht. Und es wird uns am Ende nichts nützen, wenn wir sagen, wir hatten keine Zeit zum Hören oder keine Lust zum Tun. Als letztes der Glauben. Die Kernfrage dieses Ausrufes Jesu durchzieht das ganze Johannesevangelium. Es ist die Frage nach dem Glauben oder alltagssprachlich nach dem Vertrauen. Jesus zwingt sich den Menschen nicht auf, weder damals noch heute. Er beweist sich nicht, denn der Beweis entmündigt den freien Willen, die freie Entscheidung zur Liebe. Aber Jesus gibt uns genug Grund zum Glauben. Glauben aber lernt man nur durch Glauben. So wie man Schwimmen nur durch Schwimmen lernt. Dabei wird man manches Mal Wasser schlucken müssen und am Anfang alles andere als elegant wirken. Eine Abkürzung zum Schwimmen lernen gibt es nicht. Und das gilt auch für Jesus. Wir werden ihn nur dann kennenlernen, wenn wir uns auf ihn einlassen. Jesus sagt einmal, wer Gottes Willen tun will, der wird erkennen, ob diese Lehre aus Gott ist oder ob ich von mir aus rede. Vertrauen beginnt im Alltag. Das können zaghafte erste Schwimmbewegungen des Glaubens sein. Etwas umsetzen, was ich erkannt habe. Etwas tun, was mir klar geworden ist. Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Die Einladung steht: Sehen, hören und glauben aber muss jeder selbst.